So, über was reden wir heute?
Ja, die neuen zahlenden Kunden mal wieder. Und wir müssen unbedingt auch mal über die Senior Hires reden und das Dilemma mit ihnen.
Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Hey.
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 Das Hey sage ich jetzt auch immer öfter im Office, immer wenn sich irgendjemand über irgendwas lustig macht. Servus, Alex.
Hey, Corby.
Hey.
Hey.
Ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Highlight diese Woche an. Nämlich haben wir unsere Streak von 5 Wochen mit mindestens einem neuen Paying Customer pro Woche weitergeführt.
Ja, und diese 6. Woche ist auch sehr speziell, weil es gleich 3 neue zahlende Kunden sind. Und zwar einer für 290 Euro im Monat, einer für 890 Euro im Monat und der dritte für 99 Euro im Monat. Also super positiv. Es hat aber leider schon ein bisschen einen Beigeschmack oft. Also zum Beispiel bei dem für 890 Euro im Monat ist es jetzt erstmal für einen Monat genehmigt und dann müssen sie ein bisschen eine Return of Invest Analyse machen, um dem Finance-Team klarzumachen, dass das eine Ausgabe ist, die auf alle Fälle Sinn macht für sie. Und das ist tatsächlich Mental Network. Von denen hatten wir die Geschichte schon vor ein paar Folgen mal ausführlich erzählt. Wirklich toll, dass es dazu kam, dass sie jetzt auch mal für den ersten Monat zumindest bezahlen, auch bei dieser Ticket-Size.
Ja, wirklich mal wieder ein dicker Fisch. Hoffentlich können wir die halten. Aber da merkt man auch wieder, wie sich's auszahlt, auch zu den Konferenzen zu gehen. Während du ja schon in Prag mit ihnen gesprochen hattest und wir dann nochmal in Paris mit ihnen gesprochen haben, das hilft schon nochmal deutlich, um sie wirklich mehrmals zu pushen, das Produkt überhaupt mal auszuprobieren, dann zu sehen, wie es funktioniert und dann ist natürlich immer noch sehr viel Arbeit dahinter, dauernd mit ihnen in Kontakt zu bleiben, zu verhandeln und sie dann tatsächlich dazu zu bringen, auch für unser Produkt zu bezahlen.
Wir hatten ja letztens schon die 5.000 Euro an Monthly Recurring Revenue geknackt und jetzt sind wir damit auch auf bestem Weg Richtung den 10.000. Das wird der nächste Milestone sein und ich glaube, da sollten wir dann auf alle Fälle auch mal als Company zusammen feiern, wenn wir das erreichen.
Ja, um auch die Möglichkeit zu haben, immer mehr Wert zu schöpfen bei unseren Kunden und auch noch mehr Kunden zu bekommen, haben wir jetzt auch nochmal ein großes Feature geschippt, nämlich universalen Language Support. Das heißt, davor war unser Produkt ja sehr darauf getrimmt, nur englische Fragen zu beantworten und auch nur auf Englisch zu beantworten. Aber immer wieder haben wir von Kunden gehört, dass sie zum Beispiel auch in Asien sehr viele User haben, die viele Fragen im Discord haben. Manche haben dann da nochmal extra Probleme, weil sie selbst die Sprache nicht verstehen und dann auch Moderatoren, die dort in den Kanälen sind, nicht so optimal monitoren können. Und dadurch stand das Feature einfach wirklich schon sehr lange auf unserer Liste, dass wir es irgendwann auf jeden Fall mal integrieren müssen. Auch muss man ja sagen, eigentlich alle Competitor haben das out of the box schon integriert. Das größte Problem bei uns war eben, dass wir unsere eigenen AI-Modelle haben, die auf englischen Daten trainiert sind und deswegen nicht so wirklich gut auf Daten in anderen Sprachen funktionieren. Aber trotzdem sind wir es dann mal angegangen. Ich habe also an einem Tag morgens angefangen, das Feature anzugehen, einen kurzen Plan zu erstellen, wie wir das machen und dann auch relativ schnell festgestellt, okay, so extrem viel Aufwand ist es eigentlich gar nicht.
Wie hast du es dann gemacht? Einfach jede Nachricht einmal durch Google Translator durchhauen oder wie funktioniert das Ganze?
Ja, was wir im Endeffekt jetzt machen, ist bei jeder Nachricht einen kurzen Check zu machen, ob es eine relevante Nachricht sein könnte, weil wir wollen ja auch nicht zu viele Kosten haben für Übersetzungen von sehr kurzen Spam-Nachrichten. Und wie wir es übersetzen, ist tatsächlich einfach mit GPT 3.5, wo wir kurz den Prompt geben, hey, wiederhol meine Nachricht bitte in Englisch und dann kommt die Nachricht und so einfach haben wir die Übersetzung von der Nachricht. Und ab da können wir die Nachricht ja genauso behandeln, wie wir auch bisherige Nachrichten behandeln. Nur wollen wir natürlich nicht, dass dann eine chinesische Frage auf Englisch beantwortet wird. Deshalb kommt dann in den finalen Response Prompt nochmal die originale Nachricht und die Instruktion, bitte in der Sprache zu antworten, in der auch die Frage gestellt wurde.
Ah, das macht Sinn.
Lustigerweise hat das Ganze dann einen halben Tag gedauert und beim Mittagessen saßen wir schon zusammen und ich habe so gemeint, ja, das ist jetzt eigentlich fertig, das Feature. Also was wir eigentlich schon wirklich länger vor uns hergeschoben haben, hat dann wirklich sehr, sehr schnell funktioniert. Es gab dann noch einen kleinen Bug, nachdem wir es released haben, für ein Feature, das darauf basiert hat, aber auch den konnten wir sehr schnell fixen. Und damit konnten wir wirklich schnell plötzlich Support für egal welche Sprache ausrollen.
Super gut, weil dadurch nimmt man einfach unseren Kunden ein Argument aus den Segeln, dass ja unsere Competitor alle diese Sprachen supporten, aber wir eben noch nicht. Das hilft auf alle Fälle auf der Sales-Seite sehr und sollte natürlich auch dabei helfen, einfach mehr Fragen beantworten zu können.
Glücklicherweise haben wir mittlerweile auch genug Ressourcen, dass wir sogar Content auf Social Media posten können. Und auch dafür hat Ali dann eben einen Twitter-Post gemacht, dass wir jetzt alle Sprachen supporten. Und dafür habe ich mir gedacht, das wäre ja eine gute Gelegenheit, auch mal kurz von der Tech-Perspektive zu schreiben, wie überraschend einfach das jetzt zum Beispiel war zu implementieren. Das heißt, ich habe kurz angefangen, einen Tweet dazu zu schreiben und mir dann gedacht, hey, das klingt jetzt eigentlich schon auch ein bisschen langweilig, so zu schreiben, ja, wir hatten dieses große Feature, aber es war eigentlich mega easy und trotzdem haben wir viel zu lang drauf gewartet. Das heißt im Endeffekt, was natürlich auf Social Media viel besser ankommt, ist, hey, wir haben dieses richtig krasse Feature entwickelt, es war eine mega gute technische Challenge. Man erwähnt einfach nichts davon, wie einfach es war, sondern im Gegenteil habe ich dann geschrieben, dass es einfach nochmal deutlich komplizierter ist, das Ganze zu machen, wenn man seine eigenen AI-Modelle hat und nicht einfach die OpenAI-Embeddings verwendet. Denn auch so kommt es natürlich dann für die Kunden ein bisschen besser an und hat im Endeffekt keinen Nachteil, auch wenn es natürlich sich ein bisschen komisch anfühlt, dafür einfach nur das Gegenteil zu posten. Aber immerhin, hier im Podcast kann man ja dann noch die authentische Version veröffentlichen.
Ja, es haben sich auf alle Fälle sehr viele Kunden gefreut, dass wir jetzt mehrere Sprachen supporten. Das heißt, das war auf alle Fälle ein Effort, der sich schon jetzt ausgezahlt hat. Und zeigt auch, man sollte vielleicht öfter mal solche Themen einfach kurz angehen, zu schauen, okay, geht's vielleicht eh schnell, um es einfach nicht ewig vor sich herzuschieben, obwohl es eigentlich super schnell umsetzbar ist. Das hast ja du implementiert, Corby. Was hat denn unser neuer Senior Backend Engineer diese Woche gemacht?
Ja, Agustin hat jetzt sein erstes Feature fertig entwickelt und deployed, was ja auch cool ist, wenn ein Employee dann einigermaßen früh seinen ersten Beitrag leisten kann. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir uns vielleicht erhofft hatten. Vor allem deswegen, weil er irgendwie deutlich mehr daran interessiert war, erstmal das Setup zu verbessern, weil er von seinen größeren Companies, bei denen er gearbeitet hat, eben dieses Setup gewohnt ist, wie wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen haben, und da natürlich viel Verbesserungspotenzial bei uns sieht. Dieses Feature war eine Scam Protection, nämlich, dass wir überlegt haben, nur Links in unseren Nachrichten zu inkludieren, die auch entweder in der Dokumentation erwähnt werden oder als Antwort in der Knowledge Base hinzugefügt werden, weil sonst eben das Risiko zu hoch ist, dass von unserem Bot mal Scam kommt oder Scam bestätigt wird. Das ist ja eben einmal passiert bei einem Customer, es ist schon etwas länger her, aber seitdem ist es eben auf der Liste und es war jetzt ein ganz gutes Feature, um mal so ein bisschen in die Codebase reinzukommen für einen neuen Entwickler.
Ja, dann lass uns doch mal noch kurz dieses Dilemma ansprechen, das wir
bei nahezu jedem unserer Hires bisher hatten. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber dadurch, dass wir eben sehr darauf geachtet haben, Senior-Leute mit guter Erfahrung einzustellen, weil wir in manchen Gebieten ja jetzt keine jahrelange Erfahrung schon haben, gibt es immer diese kleine Challenge, dass auf der einen Seite der neue Employee sehr viele Verbesserungsvorschläge hat und sehr viel Erfahrung hat, wie man etwas gut und richtig macht. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir uns trotzdem auf das Wichtige konzentrieren und dadurch, dass wir auch ein sehr, sehr Early-Stage-Startup noch sind, viele von diesen Verbesserungsvorschlägen tatsächlich zu unwichtig sind, als dass wir sie jetzt schon angehen könnten.
Ja, ich glaube so ein bisschen, eben weil wir noch sehr early sind und einfach noch eine sehr kleine Company sind, gibt es eben so viele verschiedene Baustellen in allen verschiedenen Departments, die man theoretisch natürlich verbessern kann. Ich meine, zu zweit kann man kein System oder Setup aufbauen, das Firmen haben, die 100 Mitarbeiter beschäftigen. Und deswegen gibt es natürlich überall Sachen, die man optimieren kann. Und was eben sehr häufig passiert mit diesen Senior Hires, ist, dass all diese verschiedenen kleinen Baustellen angesprochen werden. Aber man natürlich auswählen muss, welche dieser Baustellen wirklich angegangen werden sollen. Weil als kleines Team haben wir natürlich auch nur begrenzte Ressourcen und können nicht auf einmal einfach alles verbessern.
Ja, und da ist natürlich dann schwierig, dadurch, dass jeder Mitarbeiter weiß, okay, er hat in seinem Bereich mehr Erfahrung, als wir jetzt in dem Bereich haben, für uns gute Argumente zu haben, wieso etwas jetzt gerade in der Stage noch keinen Sinn macht. Weil es gibt auch sehr viele Sachen, die einfach Short-Term-Effort sind und dann sich über die Zeit auszahlen, dadurch, dass man jetzt kurz Arbeit reinsteckt und dann zum Beispiel schneller Features entwickeln kann. Gleichzeitig ist es aber so, jetzt ein Feature schnell zu entwickeln, hat deutlich mehr Wert, als in einem Jahr ein Feature schnell zu entwickeln, weil wir gerade eben nochmal so viel mehr dazulernen und dadurch die ganze Richtung von dem Produkt anders shapen können, abhängig von diesen Learnings.
Ja, und das Interessante dabei ist natürlich, dass immer wenn diese Vorschläge kommen, will man ja nicht immer komplett dagegen pushen, weil sonst fühlt sich natürlich der Mitarbeiter auch nicht wirklich ernst genommen oder pusht noch viel stärker darauf, weil er hat ja diese Erfahrung und das Selbstbewusstsein, dass das an sich das Ganze besser macht. Gleichzeitig sollte es einfach eine gute Diskussion sein, wo man die verschiedenen Optionen vergleicht und was wirklich die Firma voranbringt. Aber oft kommen halt so häufig neue Vorschläge, dass es bei mir tatsächlich auch schon passiert ist, dass ich einfach, ja, das macht Sinn, sage, aber nicht wirklich den nächsten Step definiere, um das Ganze wirklich umzusetzen, sondern einfach darauf warte, dass wir weiter sind, dass der Mitarbeiter es halt dann wieder anspricht. Irgendwann ist auch nicht optimal natürlich. Der Mitarbeiter spricht es natürlich an, weil er es eigentlich umsetzen will, aber man kann auch nicht jedes Mal wieder die ganze Diskussion anzetteln. Und oft sind es eben dann Themen, die auch schon öfter aufkamen.
Gleichzeitig bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob alles, was angesprochen wird, so gedacht ist, dass sie es direkt umsetzen wollen.
Ja.
Sondern oft will man natürlich auch einfach nur, wenn man Ideen hat, die beitragen, damit jeder sich den Ideen bewusst ist. Und in den Momenten ist es dann, glaube ich, auch okay zu sagen, ja, das ist sinnvoll. Und dann schaut man halt einfach, sobald es dringend relevant wird, dass man das tatsächlich mal angeht.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Aber ist natürlich als Gründer sehr schwierig, das Ganze richtig zu navigieren, wo man jetzt eben eine längere Diskussion draus macht, wo man vielleicht einen Kompromiss versucht zu finden, damit sich der Mitarbeiter auch gevalued fühlt. Und man will natürlich auch, dass die Mitarbeiter diese Ideen einbringen. Aber man muss halt die richtige Balance finden. Und das ist vor allem am Anfang, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Wird wahrscheinlich aber mit der Zeit schon besser werden, je länger sie auch Teil der Company sind. weil man dann schon über mehr Sachen gesprochen hat, weil man auch ein bisschen besseres Gefühl hat, wie viel Zeit hat man überhaupt jetzt so grundsätzliche Prozessverbesserungen zu machen und wie viel muss man einfach ja, das Produkt verbessern, einfach ausführende Tätigkeiten durchführen und auch so ein bisschen, was überhaupt unsere Ziele sind und wie daraus die Priorisierung entsteht. Dafür haben wir jetzt auch angefangen, mal den OKR-Prozess zu starten. Also Corby und ich zusammen mit unserem ältesten Mitarbeiter haben uns ein paar Objectives überlegt und die den anderen Mitarbeitern vorgestellt. Und jetzt als nächsten Step in dem Prozess werden wir die Key Results definieren. Das dauert noch ein bisschen und darüber können wir dann in mehr Details in einer der nächsten Folgen sprechen. Ein weiteres Thema, das ich gerne mal kurz auch ansprechen möchte, weil es einfach auch zum Gründeralltag dazugehört, aber jetzt natürlich nicht ganz so sexy ist, ist das ganze Finanzenthema. Wir haben ja das Investment von mehreren Millionen Euro bekommen und mussten dafür auf dem Girokonto, das wir verwendet haben, sogar Anfang des Jahres noch Negativzinsen zahlen, was natürlich überhaupt nicht optimal ist, weil man einfach Geld verliert mit der Zeit. Aktuell ist ja der Leitzins deutlich nach oben gegangen und deswegen wollten wir uns auch mal damit beschäftigen, ob wir vielleicht auch Zinsen bekommen können von dem Geld, das ja sonst einfach nur auf der Bank rumliegt. Und wir werden auch bestimmt die Hälfte jetzt im nächsten Jahr noch gar nicht brauchen. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt, zu suchen, okay, wie können wir unser Geld anlegen, was irgendwie eine sichere Anlageform auch ist. Wurde ziemlich schnell klar, dass entweder ein Festgeldkonto oder ein Tagesgeldkonto werden wird, da wir jetzt hier keine Risikoinvestments damit machen werden. Und das war schon mal super schwer, da überhaupt bei einem Angebot rauszufinden, okay, ist das jetzt für Geschäftskunden oder nur für Privatkunden? Also es kam tatsächlich öfter vor, dass ich irgendwas gefunden habe, okay, hier gibt es schöne 3,5% Zinsen für ein einjähriges Festgeldkonto und dann irgendwo in den Terms steht, okay, das ist nur für Privatkunden. Ist natürlich super. Auf alle Fälle, nach ziemlich langem Research haben wir uns dann dazu entschieden, mal ein Konto bei der Commerzbank aufzumachen, weil die ein gutes Tagesgeldkonto-Angebot auch hat und gleichzeitig hilft es uns auch, ein bisschen Diversifikation der Banken zu haben, weil aktuell haben wir alles bei einer Bank und dann hätten wir eben noch die Möglichkeit, ein bisschen Geld auch bei der anderen Bank zu haben. Und wie es immer so ist, wenn man ein Konto bei einer Bank aufmachen will, muss man alle Informationen eingeben zur Firma, den Handelsregisterauszug und natürlich auch alle Geschäftsführer angeben, also Corby und mich in dem Fall, damit dann auch beide Zugriff auf das Konto haben. Das habe ich alles gemacht. Dann kam die E-Mail für das Identifikationsverfahren, das wahrscheinlich auch jeder kennt. Also ich habe die App runtergeladen, gebe den Code ein für mich und fange eben mit diesem Verfahren an. Also ich sage erstmal meinen Namen, dann macht der ja irgendwie ein Foto von mir selbst. Dann muss man ja den Ausweis in die Kamera halten und ein bisschen rumwackeln, um die richtigen Hologramme zu zeigen. Und bei mir wollte er das Hologramm in der Mitte von meinem Foto auf dem Ausweis sehen, weil es war irgendwie extrem schwer, dieses Hologramm herzubekommen mit den Lichtverhältnissen, die ich hatte im Büro. Also wir saßen da wirklich ewig dran. Ich drehe den Ausweis ganz langsam und also dieses Hologramm war schon ein bisschen zu sehen von meiner Seite aus, aber er hat immer den Kopf geschüttelt und wieder so von Anfang an ganz nach oben drehen, langsam nach unten, ganz nach links, langsam nach rechts. Und so ging es wirklich viermal hin und her, schüttelt wieder den Kopf, dann wieder das Gleiche. Keine Ahnung, wirklich ewig, bis es dann irgendwann scheinbar okay war. Dann musste ich aber das Gleiche nochmal machen mit einem Finger über diesem Hologramm. Und dadurch, dass das ja in der Mitte von dem Ausweis war, war es gar nicht so einfach, dann noch den Ausweis richtig herumzuwackeln. Auf alle Fälle noch dreimal den ganzen Prozess, damit das Hologramm nochmal mit dem Finger auftaucht. Irgendwann war es scheinbar okay, weil dann kam noch dieser SMS-Code. Und er sagt halt so, ja gut, einen Moment bitte noch, ist ja ganz normal. Und er redet nebenbei schon irgendwie mit jemand anderem noch, der außerhalb von seinem Bild ist. Und ich war echt froh, dass das endlich vorbei war, weil das hat irgendwie 20 Minuten gedauert. Also es war echt ewig lang, saß ich mit dem Typen da rum. Und dann entmutet er sich wieder und sagt, ja, ist fehlgeschlagen. Weil,
das macht Spaß.
Ja, genau. Und die Begründung war, dass der Name nicht matcht. Dann denke ich natürlich, okay, ich habe jetzt meinen zweiten Vornamen nicht genannt. Vielleicht ist das irgendwie ein Problem. Habe ich nochmal nachgefragt. Bis er dann irgendwann herausgerückt ist, dass er einen Corbinian-Abstreiter expected hat. Und ich den Prozess nochmal von vorne starten soll.
Na, toll.
Ja, ich war komplett verwirrt. Der Call war auf alle Fälle beendet. Dann checke ich nochmal meine E-Mails und stelle fest, dass ich tatsächlich 2 Identifikations-E-Mails bekommen habe. Eine für dich, Corby, und eine für mich. Aber wie blöd ist das denn designt? Ich habe ja sogar deine E-Mail-Adresse angegeben in dem ganzen Prozess, dass ich dann beide E-Mails für das Identifikationsverfahren bekomme. Naja, auf alle Fälle habe ich es dann mit dem anderen Code nochmal gemacht. Zum Glück hatte ich einen anderen Prüfer diesmal. Also ich war in der gleichen Position, im gleichen Raum. Und es ging alles super schnell. Nach 3 Minuten war ich durch den ganzen Prozess immerhin. Und scheinbar hat dann auch alles gepasst. Also das sind halt so Sachen, wo man wieder unnötig Zeit verliert, weil einfach das von der Bank ziemlich schlecht designt war. Auch der Name in der E-Mail stand wirklich nur im Betreff ganz hinten. Also bei der Vorschau sieht man es nicht. Wenn man nur den Text von der E-Mail durchliest, steht der Name nirgendwo drinnen. Also es ist echt dumm designt. Aber klar, hätte ich ein bisschen mehr Konzentration darauf aufgewendet, wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen, dass ich 2 bekommen habe und vielleicht genauer hinschauen sollte, welchen ich verwende. So war es ein bisschen ärgerlich, aber jetzt hoffe ich, dass wir demnächst dieses Bankkonto eröffnet bekommen.
Richtig cool, dass du dich darum gekümmert hast, weil es ja auch so ein Thema ist, auf das man jetzt nicht einfach krass viel Lust hat, einfach mal.
Ja.
Wie ist da jetzt das Resultat? Also was ist unser Plan, wie viel Geld darüber kommt und weißt du, was wir dafür bekommen?
Gute Frage. Also erstmal müssen wir jetzt das Geschäftskonto dort eröffnen und dann können wir das Tagesgeldkonto eröffnen. Dort bekommen wir die ersten 6 Monate 3% Zinsen, danach deutlich, deutlich weniger. Also da muss man dann auch schon wieder schauen, ja, überweist man es dann doch wieder woanders hin. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das Limit ist, aber wahrscheinlich 1 Million, die wir da maximal auf das Tagesgeldkonto überweisen können.
Dann hoffen wir mal, auch die Buchhaltungsaufwände dafür halten sich dann in Grenzen, weil auch die Steuerberater müssen wir dann natürlich wieder hinzufügen und Zugriff geben auf das neue Konto. Aber bei solchen Summen lohnt sich das dann natürlich doch relativ schnell, wenn es dann eine gute Möglichkeit gibt, Zins zu geben. Und auch insgesamt bin ich schon sehr happy darüber, dass wir nicht mehr den Negativzins zahlen müssen.
Ja, stimmt.
Aber ja, sonst ist natürlich Fokus auf dem Produkt, auf dem Team. Und da fühlt es sich wirklich gerade sehr gut an, dass wir ein gutes Team haben, mit dem wir jetzt gut voranarbeiten können, uns gerade nicht mehr viel um Hiring kümmern können, was ja sonst oft so 50% der Zeit nochmal von uns wegnimmt. Und deswegen bin ich gerade wirklich sehr zufrieden, auch wenn es natürlich stressig ist, aber es geht viel voran. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg und deshalb wird es auch wieder in den nächsten Folgen hoffentlich viele spannende Updates geben. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.